Weißt du, was mir aufgefallen ist, lieber Andi? Wir begrüßen uns im Podcast immer zuerst selbst. Aber wir haben ja vorher schon gesprochen, das ist absolut schwachsinnig, dass wir uns selbst immer begrüßen. Wir sollten eigentlich immer die Hörer begrüßen, oder? Nicht uns selbst. Eigentlich sind wir die ganzen 10 Folgen davor, waren wir unglaublich unhöflich zu unseren Hörern.
Erinnerst du dich an die Werbung für die Zeitschrift Focus, als damals noch der Chefredakteur Helmut Markwort Fernsehwerbung für den Focus gemacht hat?
Ja, erinnere ich mich. Fakten, Fakten, Fakten.
Und immer an den Leser denken.
Und immer an den Leser denken, genau, ja. Ja.
Okay, Fakten, 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 damit können wir nicht darauf warten. Aber wir können immer an die Zuhörer denken.
Ja, genau. Also, schönen guten Morgen, liebe Zuhörer. Oder guten Tag oder guten Abend, liebe Zuhörer, je nachdem, wann ihr uns hört.
Genau. Guten Tag.
Andi, wie fandest du unsere letzte Folge? Ich fand die sehr gut. Ich fand, es hat richtig Spaß gemacht, mit ihm zu reden. Und ich fand auch mal wirklich sehr gut, dass es gezeigt hat, wie die Situation bei Reiseleitern sind. Auch im Ausland halt, ne? Und dass wir wirklich dann nächstes Jahr, wenn es zum Teil wieder losgeht, oder halt 2022 sicherlich ein großes Problem haben werden, die Qualität, die vorher da war, zu halten bei Reisen auf Reisen, weil halt Reiseleiter einfach schon mal einen anderen Job angenommen haben, Restaurants geschlossen haben. Und da muss man halt schauen, wie man das wieder auffangen kann.
Ja, da sprichst du ein sehr wichtiges Thema an. Ich denke, wenn es zu so einem Shutdown, also zu einem Branchen-Shutdown kommt, es ist super schwierig, Qualität zu halten. Wenn die Menschen, die all diese Erfahrungen haben, die Branche verlassen, sich andere Jobs suchen, einfach weil sie es müssen, weil sie gar keine andere Wahl haben, als sich neue Jobs in anderen Branchen zu suchen und gegebenenfalls auch nicht in die Touristik zurückkehren, dann kommen natürlich neue Leute nach, die vielleicht nicht so erfahren sind, die vielleicht aus anderen Branchen kommen. Und da kann natürlich die Qualität der Reisen, also ob das Reiseleiterqualität ist oder was auch immer, kann da sehr drunter leiden. Ich glaube, das werden wir schon sehen, dass in vielen Zielgebieten, ob das in fern oder nah ist, dass die Qualität des Reiseproduktes in Anführungsstrichen drunter leiden wird. Ja. Das ist sehr schade.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich fand es nicht nur eine sehr schöne Folge, sondern sie war auch super erfolgreich. Also wir hatten wirklich in den ersten 2 Tagen selten so viele Abfragen von oder ein Stream von unserem Podcast. Das war wirklich sehr, sehr schön. Und gefühlt haben wir auch ganz viele Bemerkungen, Anmerkungen, Fragen von Hörern und so etwas bekommen, oder?
Ja, haben wir. Aber ich hab zwei Hörerbriefe bekommen, die sich noch ein bisschen auf die Folgen davor beziehen. Wir haben auch super Feedback zu Hamburg bekommen, zu unserer Hamburg-Folge. Also du nicht, aber Hamburg hat ein super Feedback bekommen. Genau, ich muss den Zuhörern sagen, Sven war ja eine Woche, nachdem die Hamburg-Folge online gegangen ist, war ja hier in Hamburg.
Ich durfte einreisen. Es war genau. Schwierig, aber ich durfte nochmal einreisen.
Er durfte einreisen und ich habe ihn in seinem Hotel, bevor er eingecheckt hat, habe ich ihm ein kleines Hamburg-Präsent hinterlegt. Eine I Love Hamburg-Tasse, die er mir jetzt gerade ins Gesicht hält. Dass der gerade seinen Morgenkaffee trinkt. Also wir müssen Sven noch ein bisschen indoktrinieren, was Hamburg, diese wunderschöne Stadt angeht. Ja?
Also ich muss auch sagen, also ganz kurz noch das dazu und ich glaube, dann haben wir genug über Hamburg gesprochen oder auch meine Meinung über Hamburg kundgetan. Es war wirklich traumhaftes Wetter und ja, ich war 3 Tage, glaube ich, in Hamburg.
Du warst hin und weg.
Ich, das war schon sehr, sehr nett. Also das war schon sehr, sehr schön. Muss man schon mal sagen. Ich werde nie wieder Hamburg mit dem Wort nett erwähnen, oder?
Ja.
Und Andi Jans schüttelt gerade wieder den Kopf.
So, dann können wir jetzt über
Also, können wir gerne. Ich sag's jetzt schon mal, ich piep es weg. Jedes Mal, also für die Hörer, ich bin für die Technik zuständig. Ich werde es wegpiepen. Jedes Mal, wenn du es jetzt sagst.
Verdammt. Ja. Mir sowas von auf den.
Du wirst es sehen.
Also, wir haben einen Brief bekommen von der Tanja. Die hat uns aus, ich glaube, aus Miami hat die uns geschrieben. Das war noch vor der Malta-Folge. Und ich muss ehrlich gestehen, die hat uns geschrieben und sie hat auch gesagt, dass wir dies vorlesen dürfen. Ich habe es vergessen. Wir haben so nicht wenige Briefe bekommen, aber das fand ich nett. Sie sagte, Malta, oh wie schön. Ich höre euren Podcast schon seit Folge 1 und freue mich besonders auf nächsten Donnerstag. Und damit meinte sie die Malta-Folge. Auf Malta habe ich ein Jahr gelebt und auch meinen BA über Malta geschrieben. Aktuell bin ich aber in Miami und arbeite hier in einer Zielgebietsagentur. Leider momentan aufgrund der Corona-Situation unter beschwerten Bedingungen. Und natürlich machen es die Wahlen im November nicht einfacher. Ich wollte einfach mal Danke für den tollen Podcast sagen und schicke sonnige Grüße in meine Heimat Germany. Vielen Dank, Tanja, für den Brief. Das freut uns sehr. Ich hoffe, die Malta-Folge hat dir gefallen. Wir haben, wie gesagt, gutes Feedback von diversen Hörern bekommen. Und es freut uns, dass du uns geschrieben hast. Und wir schicken Grüße zurück aus dem nun mittlerweile etwas grauen Deutschland ins wahrscheinlich immer noch sonnige Miami.
Da wäre ich auch gerne jetzt. Ich glaube, ich war noch nie da, aber stell es mir einfach schön vor.
Ich schicke dir einen...
Alles weggepiepst.
Wir haben noch einen Hörerbrief bekommen. Und wir haben das ja schon besprochen, als die Mikrofone aus waren, aber da kommen wir gleich dazu, was die Manuela, die uns geschrieben hat, aus dem schönen Mainz, wo du ja auch mal gelebt hast, Sven, ne?
Grundstudium habe ich da studiert. Ja, schöne Stadt.
Auch eine Überraschung für unsere Hörer.
Warum?
Dass du studiert hast. Also, die Manuela sagt, ihr Lieben, so schön euren Podcast entdeckt zu haben. Freue mich immer, wenn eine neue Folge online ist. Eure Gesprächspartner sind alle mega spannend. Aber, und jetzt kommt Sven, halt dich fest. Aber das Highlight seid tatsächlich ihr zwei. Macht doch mal eine Solo-Folge. Bestimmt habt ihr auch genügend kurzweilige Stories zu erzählen. Liebe Grüße aus Mainz, wo man keinen Bibles-Käse isst, sondern Spundekäse oder Handkäse mit Musik. Manuela.
Ich bin hin und weg. Ich weiß noch nicht, ob es die Manuela wirklich gibt oder ob du das selbst geschrieben hast. Er zeigt es mir gerade. Es scheint sie zu geben. Schön, freut uns sehr. Also ja. Vielen lieben Dank.
Wirst du den Bibles-Käse von Manuela auch wegpiepen?
Nein. Manuela hat das nicht verdient. Nur du, weil du es jede Folge wieder bringst.
Ach ja, na gut. Also, wenn ihr Fragen, Kommentare, Anmerkungen habt, ihr könnt uns auf den üblichen Kanälen schreiben, auf Instagram Hin und Weg Podcast oder auch über unsere Facebook-Seite Hin und Weg Podcast. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören, zu allen Folgen, die mittlerweile online sind. Und heute ist Folge 11 am Start.
Schon, oder? Ist es schon
unglaublich, schon, ne? Zwei ja. Monate machen wir das schon, ne?
Ja.
Hast du irgendwelche bleibenden Schäden?
Ich denke, wir haben ja eine Idee für die nächsten Folgen und sowas sollten wir uns für die nächsten Folgen aufheben, oder?
Ich denke auch. Auf jeden Fall, die Manuela hat uns inspiriert. Wir werden nächste Woche, also in Folge 12, werden wir keinen Gast haben, sondern wir werden einander Gast sein. Das heißt, wir machen eine Solo-Folge, nur Sven und ich, und wir werden euch ein bisschen aus unserer Welt erzählen, was da so los ist und was wir so gemacht haben und warum wir überhaupt diesen Podcast machen. Also, und das werden wir sogar zweimal machen, in Folge 12 und in Folge 14 machen wir.
12 und 14. Du hast nicht studiert, oder? Du hast ja nicht mal die Grundschule abgeschlossen, oder?
Dazwischen passiert ja noch was. Das erklären wir nächste Woche, was zwischen den beiden Folgen passiert hat. Wir sind ja gut durchgeplant. Ja, was haben wir denn heute auf dem Programm, lieber Sven?
Ja, wir bleiben beim Thema Reiseleiter, aber heute doch irgendwie in eine ganz andere Richtung. Wir haben Rainer Schelp heute zu Gast. Das kann man ja jetzt schon mal verraten. Und ja, ich weiß gar nicht, seit wann ich Rainer schon kenne. Bestimmt schon seitdem ich mit China zu tun habe, seit 12 Jahren. Mhm. Und ich glaube, wir haben uns auf einer Roadshow kennengelernt und am Anfang dachte ich, oh, was für ein komischer Vogel. Aber dann habe ich wirklich mal seine Präsentation gelauscht und natürlich waren wir dann abends auch ein Bierchen trinken nach getaner Arbeit. Und ja, super interessanter Mensch, super. Ich glaube, der liebt seinen Job. Was heißt das? Ich glaube, der liebt seinen Job, das spürt man mit jeder Faser. Der ist ein toller Entertainer, er ist der Jürgen Klopp, der Reiseleiter. Er redet und man möchte ihm einfach weiter zuhören.
Wie lange hast du gebraucht, um auf diesen Begriff zu kommen, der Jürgen Klopp, der Reiseleiter? Das ist echt Mühe gegeben.
Nein, das lag tatsächlich daran, weil ich Jürgen Klopp gestern mal wieder im Fernsehen gesehen habe, wie er sich mit einem TV-Moderator streitet. Mhm. Und da fiel mir das ein.
Sehr gut.
Ja, und Rainer hat tolle Reisen hinter sich, von denen er gerne erzählt. Und die eine Reise, ich glaube, sicherlich eine seiner anstrengendsten jemals, denn er war über 100 Tage unterwegs.
106
Tage unterwegs, hat er zusammen mit deinem alten Arbeitgeber gemacht, mit China-Tourist. Ja, bevor wir dann das Gespräch mit Rainer beginnen, vielleicht, Andi, für dich kurz die Frage oder für unsere Zuhörer die Frage, was war das für ein großes Projekt, was ihr mit Rainer bei China-Tourist damals durchgeführt habt?
Ja, das war ein Projekt zu seinem Reiseprodukt, welches aus unseren Rallye-Reisen gewachsen ist. China Tours hat ja schon lange vor meiner Zeit die Oldtimer-Rallyes von Deutschland nach China über Land organisiert, über 50, 60 Tage. Ja, aus diesen Oldtimer-Rallyes ist diese Busreise gewachsen in Kooperation mit Zeitreisen, also dem Reiseveranstalter aus dem Hause Die Zeit, also der großen deutschen Wochenzeitung. Ne?
Busreise, mein Gott, wie lange ist man da unterwegs zwischen Hamburg und Shanghai?
Also die Busreise hat 56 Tage gedauert, von Hamburg bis Shanghai, one way.
Okay, aber ich hoffe, es gab immer wieder, also man saß nicht nur im Bus und hat aus dem Fenster geschaut, ich hoffe, es gab auch irgendwie immer mal Möglichkeiten, die Highlights auf der Reise sich anzuschauen.
Ja, natürlich. Das war also jetzt nicht ein reines Gehetze, sondern auf dieser Reise wurden natürlich viele touristische Stops eingelegt. Der Bus war auch entsprechend komfortabel konfiguriert. Das war, wie man gesagt, es war ein Luxusbus mit einem sehr, sehr guten Busunternehmen aus Kiel gemacht. Der Bus wurde entsprechend konfiguriert. Das heißt, jede zweite Sitzreihe wurde rausgenommen, entsprechende sozusagen so Business-Class-Module eingebaut, damit man entsprechend Platz hat auf dieser langen Reise. Und es sind halt nur 26 Gäste in diesem Bus mitgefahren, der normalerweise 50 Leute fassen könnte. Und der Rainer hat das begleitet, dieses Projekt von Anfang an. Ich glaube, er hat die Tour 6 oder 7 Mal gemacht.
Also man muss sagen, hin ging es immer entlang der alten Seidenstraße von Hamburg nach Shanghai. Zurück gibt es aber eine andere Route, sonst wäre es ja langweilig, oder?
Also man nennt das heute die neue Seidenstraße. Aber abgesehen davon ging es durch 8 Länder über circa, das war mal eine lange Debatte, wie viele Kilometer das genau sind, aber über 11.000 Kilometer, 8 Länder. Es ging, wie gesagt, ab Hamburg durch Polen, Weißrussland, Russland, Kasachstan, Usbekistan, Kirgisistan und dann durch den westlichen Teil Chinas und dann nochmal knapp 3.000 Kilometer einmal quer durch China bis nach Shanghai. Und diese Reise hat, wie gesagt, 56 Tage gedauert und der Rainer Schelp, mit dem wir heute sprechen, hat diese Reise wirklich von Anfang an begleitet, hat einen super Job gemacht und ist auch sozusagen so ein bisschen so Herz und Seele für die Gäste, die diese Reise gemacht haben. Die war ja sehr erfolgreich, diese Reise, ne?
Ich wollte gerade fragen, was für Verrückte außer Rainer setzen sich so einen Bus? Aber ich glaube, es war ja innerhalb von wie viel Stunden oder muss man noch an Tagen rechnen, war die Reise hin und zurück ausverkauft?
Es war ein verdammt erfolgreiches Projekt, an dem sehr, sehr viele Leute involviert waren, nicht nur bei China-Tours, sondern auch bei Zeitreisen. Es war ein sehr komplexes, teilweise ein sehr schwieriges Produkt in der Konzeption, auch in der Umsetzung. Aber es hat in der Zeit, in der diese Reise stattgefunden hat, also bis 2019 war das letzte Mal, dass der Bus gen Shanghai und zurückgerollt ist, war das sehr erfolgreich. Und ja, was war deine Frage nochmal?
Nee, lass uns nicht gegenseitig die Fragen zu dieser Reise stellen, lass uns doch einfach Rainer.
Ganz genau. Also ein tolles Projekt mit wirklich, wirklich spannenden Facetten und da werden wir gleich mit Rainer auch drüber sprechen. Ne?
Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer. Und Andi Jans.
Er gilt unter Reiseleitern und auch Reiseveranstaltern als Legende und Kultperson und als sehr zuverlässiger Kooperationspartner erhält den inoffiziellen Rekord für die längste Reisebegleitung der längsten durchgehenden Busreise der Welt. Er ist die Überlandstrecke von Europa nach China wahrscheinlich öfters gereist als jeder deutsche Reiseleiter und vielleicht als jeder Deutsche. Er gilt als einer der Reiseexperten für den asiatischen Raum, besonders Zentral- und Ostasien. Und seine Reisegeschichten könnten eine ganze Regalwand voller Bücher füllen. Seine Gäste lieben ihn und seine strenge, aber fürsorgliche Art, sie im wahrsten Sinne des Wortes auf der Reise zu führen. Er ist gebürtiger Sauerländer, liebt das Motorradfahren und ist studierter China-Wissenschaftler. Wohnhaft ist er in Göttingen, aber im wahrsten Sinne auf den Reisewegen der Welt zwischen Hamburg und Shanghai zu Hause. Und wir begrüßen den wahrhaft einzigartigen Rainer Schelp. Rainer, herzlich willkommen bei Hin und Weg.
Hallo, lieber Rainer.
Einen wunderschönen guten Morgen, Andi und Sven. Ich bin ja jetzt selber etwas rechts überholt worden von der Vorstellung, die ihr da gerade über mich mal so ganz freizügig rausgehauen habt. Ich halte mich mal etwas zurück, aber also Sauerland stimmt.
So viel Lob bist du normalerweise nicht gewohnt, komm, hör auf.
Nein, ich denke schon, ein gewisses Maß an Bescheidenheit sollte eigentlich dauerhaft installiert sein.
Wie geht's dir denn? Ich meine, was hast du denn so seit Februar getan? Viel war es wahrscheinlich nicht, oder?
Na, das kann man so nicht sehen. Seit Februar, das passt relativ genau, da ich im Januar tatsächlich die letzte Beschäftigung in diesem Jahr hatte. Ganz konkret auf der CMT-Messe, wo ich seit mittlerweile 25 Jahren am Stand eines großen Gruppenreiseveranstalters stehe und Länder berate, zum Beispiel Reisen verkaufe. Also eine Aufgabe, die in gewisser Hinsicht natürlich mir auch so ein wenig auf den Leib geschneidert ist, wenn ich auch zugeben muss, dass man sie in jedem Land natürlich gleichermaßen auskennt. Na, seitdem Langeweile hatte ich nicht. Das Problem ist nur, dass man alles, was man aktuell macht, eigentlich für Ruhm und Ehre macht. Streng genommen hätte ich jetzt vor ein paar Tagen die Mongolei verlassen und wäre jetzt tief in Sibirien. Wünsche mich auch eigentlich dahin. Ich brauche euch nicht zu sagen, warum ich da aktuell nicht bin. Wäre wahrscheinlich irgendwo in Krasnojarsk unterwegs und will ein weiteres Mal versuchen herauszufinden, wer der Einwohner dort eigentlich Helene Fischer kennt. Denn bisher waren alle meine Versuche vor Ort, in ihrem Geburtsort herauszufinden, wie bekannt sie da tatsächlich ist.
Hast du mal eine CD mitgebracht, Andi?
Eine CD?
Eine CD von Helene Fischer für das Dorf Krachmanjok.
Krasnojarsk würde ich nicht als Dorf bezeichnen, aber okay, im Vergleich zu chinesischen Städten gebe ich dir absolut recht. Nein, was habe ich sonst getrieben? Also aktuell bin ich auch dabei, man versucht sich ja zu vervollkommnen. Ich bin dabei, mich in Sprache noch ein wenig weiterzubilden. Ich gebe euch mal ein Beispiel vielleicht. Das russische Sobotilnik. Das ist so ein Wort, was ich nicht uninteressant finde. Es geht darum, jemanden zu finden, mit dem man zusammen eine Flasche Wodka leeren kann. Das hört sich jetzt ein wenig skurril an, ist es aber nicht. Ich denke an meine erste Reiseerfahrung in der UdSSR damals in Moskau 1982, als man sich tatsächlich früh morgens schon vor den nicht gerade gut gefüllten Supermärkten traf. Immer wenn man zu dritt war, ging jemand rein, kaufte eine Flasche Wodka. Die wurde kurzerhand mit einem Filzschreiber gedrittelt. Jeder setzte einmal an und dann war sie leer. Das war eine Art typisches Frühstück damals. Heute ist das auch vorbei. Aber dieses Wort Sobotilnik ist immer noch bekannt. Und vielleicht gehe ich ein wenig weiter ins Georgische. Das Wort Shemomediamo, das sieht dann so aus in etwa, dass ihr eine Idee bekommt. Mhm. Das heißt übersetzt, weiter essen, obwohl man satt ist, weil das Essen so lecker ist. Also ihr hört schon raus, die kulinarischen Aspekte des Lebens spielen für mich keine untergeordnete Rolle.
Also du hast in den letzten Monaten gut gegessen, gut getrunken und dich mit den verschiedenen sprachlichen Manifestationen Zentralasiens und Osteuropas damit beschäftigt. Aber vielleicht mal ganz kurz, du hast eben eine Reise durch Sibirien, Mongolei erwähnt. Das wäre ja sicher die Rückreise der längsten, gerade eben erwähnten Busreise gewesen von Shanghai nach Hamburg zurück. Vielleicht holen wir aber noch ein bisschen weiter aus. Ich habe hier ein Zitat von dir, lieber Rainer, wenn ich das mal kurz vorlesen darf. Das habe ich auf einer Webseite gefunden. Da sagst du, die rustikale Erotik des Sauerlandes manifestiert sich eher in den Ritualen der Schützenfeste als in der Erkundung der Welt. Gehen wir mal davon aus, dass du das wirklich so gesagt hast. Wie kommt man denn dazu, Reiseleiter zu werden?
Ja, ich habe das so gesagt, das stimmt. Ich achte sehr darauf, was ich autorisiere, was nach draußen geht. Mhm. Da ich eigentlich kein großer Fan vom Netz bin, wenn es darum geht, seine Einträge zu zählen. Ich bin da eher etwas zurückhaltend, aber das stimmt durchaus. Ich komme aus einem 3000-Einwohner-Dorf, daher, ich kenne meine Feinde, ich weiß ganz genau, wohin ich auch nie wieder zurück möchte. Tatsächlich wurde mir jetzt das Reisen eigentlich auch überhaupt nicht in die Wiege gelegt, in keiner Weise. Ich komme aus ganz durchschnittlichen Verhältnissen. Und die Reisen bei uns, das war die klassische dreiwöchige Reise in den Sommerferien an die Ostsee. Konkret war das Scharbeutz. Und ich kann nicht mehr zählen, wie oft ich bis zu meinem 16. Lebensjahr in Scharbeutz war. Ich behaupte aber, dass ich im Umkreis von 30 Kilometern wahrscheinlich jeden Minigolfplatz kenne. Und es war dann, ich weiß, 16 oder 17, als ich der Meinung war, es gibt noch mehr als Minigolf in Scharbeutz, und bin ganz kurzerhand einfach losgetrennt. Meine Eltern waren leidlich schockiert. Sie waren auch sehr bedingt einverstanden. Muss aber gestehen, meine gewisse Dickköpfigkeit, das bringt wohl der Sauerländer mit, führte dazu, dass ich das kurzerhand mal ignorierte. Und ich bin in die Bretagne getrennt. Und das war tatsächlich die allererste Auslandsreise, an die ich mich erinnere, weil das spielte sonst auch in der Familie keine Rolle.
Wie alt warst du denn da?
Ehrlich gesagt, ich glaube, ich war 17, 16 oder 17. Ich bin nicht mehr ganz sicher. Eins von beiden.
Das heißt, da hast du dich einfach alleine auf den Weg gemacht? Ja?
Nicht ganz alleine, mit meiner damaligen Freundin. Wir waren zu zweit.
Okay. Seid ihr auch zusammen zurückgekommen?
Aber ja, selbstverständlich. Nein, wir haben noch über einige Jahre unsere Lebenswege verfolgt. Es ging sogar noch weiter. Ich bin sogar dann Anfang der 80er mit ihr eine Zeit lang durch China gereist. Also ihr hört raus, die Reise in die Bretagne hat uns damals zumindest nicht entzweit.
Du bist ja Reiseleiter, so kennen wir dich. Wie bist du es geworden und hast du eine Ausbildung gemacht? Oder vielleicht wollen ja einige Hörer wissen, wie wird man einfach Reiseleiter? Gibt es da eine Ausbildung oder ist es einfach nur, man hat gemerkt, dass du unglaublich gut mit Menschen kannst, dass du unglaublich gut Geschichten erzählen kannst und schwupps, hast du mal so ein Angebot bekommen? Oder wie lief das ab bei dir am Anfang?
Ich denke, es gibt nicht den Weg zum Reiseleiter, zur Reiseleiterin. Es gibt keine Form klassischer Ausbildung oder wie auch immer. Und wenn man sich im Kollegen- und Kolleginnenkreis umhört, dann ist man immer wieder erstaunt tatsächlich, welche Quereinsteiger da unterwegs sind. Und das war bei mir ganz genauso. Nachdem ich hier in Göttingen zuerst den ersten Abschluss gemacht hatte, bin ich über den Deutschen Akademischen Austauschdienst damals als Student in die Volksrepublik gekommen. Das ist gewesen im Jahr 1985. Das war alles noch sehr anders. Mhm. Ja, es war recht kompliziert, es war recht aufwendig. Das ging nur auf alleroffiziellsten Wege, inklusive dann einem Empfang in der Botschaft, damals noch in Bonn, wo man mich dermaßen abgefüllt hat. Und der Kulturattaché, was ich viel zu spät merkte, hat aber nicht mitgetrunken. Also immer, wenn mir Mao Tai angeboten wurde, bin ich über voller Höflichkeit natürlich zustimmend an das Zeugs drangegangen. Man selber trank jedoch Wasser. Man hat mich also ganz klassisch gelingt, aber ich habe mich gerächt. Als der Empfang zu Ende war, habe ich ihnen hinter den rechten Löwen gekotzt. Ihr wisst ja, die stehen immer paarweise am Ein- bzw. Ausgang.
Mao Tai, muss man vielleicht dazu sagen, ist der chinesische Reisschnaps, der hochprozentige. Der ist wirklich
der teuerste, der angesehenste Schnaps in ganz China. Also wirklich nicht günstig.
Na, der teuerste ist nicht. Ich unterbreche. Wuliang Ye ist teurer. Okay. Schmeckt aber nicht besser.
Sehr schön. Also du bist auch mit Flüssigem auch da für deine erste Reise nach China vorbereitet worden, ne?
Ja, das war ein recht interessanter Einstieg. Na jedenfalls, ich habe dann dort zuerst in Nordchina studiert. Es war damals völlig unmöglich, sich einen Studienort auszusuchen. Ich konnte zwei Orte angeben zur Wahl, wo man ganz gerne studieren würde. Und im Vorfeld war klar, dass man dort garantiert nicht hinkommen würde. Man bekam also dann quasi so eine Art Einberufung zugeschickt und mich hat es dann nach Tianjin getrieben. Das ist sowas wie, na, ich sag mal, die Hafenstadt von Peking. Es wurde damals die allererste Autobahn in China wurde gebaut als Zubringer vom Hafen in die Hauptstadt nach Peking. Das 1985, auch in dem Jahr, als ich nach Tianjin zog. Das sind rund 130 Kilometer. Tianjin heute und damals, es ist sehr, sehr schwer vorstellbar. Es war natürlich eine große Millionenstadt. Hier wahrscheinlich den meisten völlig unbekannt. Historisch spielt es durchaus eine Rolle, aber ich denke, fast niemand wird es ursprünglich kennen. Es gab noch nicht mal Straßenbeleuchtung. Es gab schlichtweg gar nichts. Es waren so die allerersten privaten Unternehmungen in Form von ganz kleinen Restaurants, Garküchen, die vielleicht eine funzlige 20-Watt-Birne hatten. Und das war so ziemlich das Einzige. Ich weiß nicht, wie viele Gullideckel fehlten, sodass man, wenn man am Abend mit dem Fahrrad unterwegs war, man ziemlich aufpassen musste, weil die Wahrscheinlichkeit abzusteigen, und zwar ungewollt, relativ groß war.
Was macht man mit den Gullideckeln in Tianjin im Jahre 1985?
Das ist eine relativ gute Frage. Ich denke, 1958 hätte man sie wahrscheinlich eingeschmolzen und den Versuch gestartet, daraus Kochtöpfe zu machen. Ich weiß nur, dass es in einer Stadt tatsächlich sogar mal einen Erpressungsversuch gegeben hat. Das war aber nicht in Tianjin. Da hat man eine große Anzahl von Gullideckel geklaut und hat dann die Stadtverwaltung erpresst und verlangte gegen die Rückgabe der Gullideckel eine gewisse Summe. Ich weiß bis heute nicht, ob diese skurrile Form der Erpressung funktioniert hat. Na, jedenfalls, als ich dann aus Tianjin weiterzog, bin ich in Guangzhou, also in Kanton gewesen. Ich habe dort an der Sun Yat-sen-Universität, die eine der fünf führenden Unis der Volksrepublik war und ist, wohl als erster Ausländer überhaupt Ethnologie studiert. Und das war natürlich eine hochspannende Angelegenheit in jedweder Art und Weise, weil auch die Lebensbedingungen mit heute tatsächlich nichts zu tun hatten. Naja, und irgendwann wurde klar, ich werde nach Deutschland zurückgehen und dann muss man ja sehen, wie geht's weiter. Und wir sind im Jahr 1987. Ihr mögt euch erinnern, ihr seid ja mit China auch ein wenig verhaftet. 1987 war die China-Tournee der Gruppe BAP aus Köln. Und davon hörte ich, was sich jetzt auch sehr einfach anhört, aber so einfach war das alles nicht. Ihr müsst euch überlegen, die Kommunikationswege waren ja völlig andere.
Ja.
Kein Telefon oder Vergleichbares. Es gab natürlich kein Internet. Ein Brief, eine Postkarte aus Deutschland nach China dauerte 7 Tage. Der Postservice war damals schon perfekt. Die Post wird zweimal am Tag ausgetragen, einmal morgens um 10 und nachmittags um 17 Uhr kam der Postbote ein weiteres Mal. Aber es nützt nichts, einmal schreiben und auf Antwort warten, wenn die Gegenseite sehr schnell ist, mindestens 14 Tage. Eine andere Form der Kommunikation war nicht möglich. Ich hatte jedenfalls bei einem Besuch in Hongkong, das ist ja um die Ecke, dort war ich sehr häufig, herausgefunden, dass BAP eine Tournee geplant hat, 1987. Dementsprechend habe ich kurzerhand eine, man würde es wohl Initiativbewerbung nennen, an BAP geschrieben, weil ich habe mich als Dolmetscher für ihre Tournee beworben. Sie kamen nämlich auch unter anderem nach Guangzhou. Tatsächlich habe ich darauf nie etwas gehört. Ich weiß auch gar nicht mehr, wen ich angeschrieben habe. Wahrscheinlich habe ich BAP Köln geschrieben oder so etwas. Jedenfalls, es musste ja irgendwie weitergehen. Und dann habe ich mich damals, ich habe in meinem Leben genau 3 Bewerbungen geschrieben. Die eine war an BAP, die zweite war an das Römer- und Pelizaeus-Museum Anfang der 80er für ein Praktikum dort. Und die dritte Bewerbung, die war tatsächlich an, es waren, glaube ich, damals 3 oder 4 deutsche Reiseveranstalter, wo ich mich beworben habe. Und damals war ich sowas wie ein rosa Nilpferd. Also ich sag mal, mit der Landeskenntnis, die ich hatte, war ich vielleicht nicht ganz einzigartig, aber ich war so weit vorn, dass ich mir tatsächlich es aussuchen konnte, bei wem ich einsteige. Ich bin so nach Deutschland zurückgeflogen, wurde dann beim ersten Veranstalter vorstellig. Und es war überhaupt nicht die Idee, dass das meine Zukunft werden würde, in keiner Weise. Ich wusste mit 15, ich werde Sinologie studieren. Das war für mich immer klar, dass das die beste Entscheidung meines Lebens werden würde. Das wusste ich damals.
Wie kommt das? Weil China war ja damals irgendwie eigentlich auf keiner Landkarte vertreten.
Ja, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Dann kommen wir wahrscheinlich sehr von Hölzchen auf Stöckchen. Okay. Jedenfalls, es war sehr früh in den 70er Jahren bereits. Vielleicht gibt das so ein wenig den zarten Hinweis, warum das eventuell zu dem Zeitpunkt war. Na, jedenfalls wurde ich dann eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch und ich dachte natürlich, dass die Länderkompetenz die wesentliche Rolle spielen würde. Nee, das war es aber ganz und gar nicht. Ich hatte ein Gespräch, was ich heute noch wirklich häufig im Hinterkopf habe und dass meine Kompetenz ausreichend war, das stand frühzeitig außer Frage. Es war was ganz anderes und das habe ich mir wirklich gemerkt, weil es unendlich richtig ist und bis heute gilt. Ich wurde entlassen mit dem Satz, in dem Moment, wenn Sie als Reiseleiter arbeiten wollen, sind Sie in einem Dienstleistungsberuf. Dienstleistung setzt sich aus zwei Begriffen zusammen, dienen und leisten. Bitte machen Sie sich heute Abend darüber Gedanken und morgen sagen Sie mir Bescheid, ob Sie unter den Konditionen immer noch vorhaben, das zu tun. Und mir war noch gar nicht ganz klar, wie richtig das war, aber meine Gedanken wurden da in die richtige Richtung gelenkt. Und da bin ich, ich möchte ihn ruhig erwähnen, Horst Kitzky von Icarus Tours heute noch sehr dankbar für.
Okay. Was sind denn die Voraussetzungen, die man mitbringen muss, um Reiseleiter zu werden? Sven hat eben gesagt, das ist wichtig, dass man Geschichten erzählen kann, dass man Länderkenntnisse hat. Aber ich glaube, wir wissen alle, dass da mehr dahinter steckt, an organisatorischen Fähigkeiten, an einem guten Nervenkostüm. Was würdest du denn sagen, wenn dich jemand Junges fragt, was muss ich mitbringen, zusätzlich zu diesem Dienst- und Leistungsgedanken und natürlich allen anderen Kenntnissen, die man für die Destinationen, die man bereist, mitbringen muss? Was sind so die Voraussetzungen? Wie würdest du das beschreiben?
Das werde ich natürlich nicht ganz so selten gefragt, nicht zuletzt von jungen Menschen, die Interesse haben, das auch zu machen. Klammer auf, arbeiten, wo andere Urlaub machen. Ich bin relativ häufig auf den eben besprochenen Messen, die ich ebenfalls auch betreue, tatsächlich von jungen Leuten angesprochen worden. Und ich habe immer sofort zurückgefragt, was ist es, was dich so besonders macht, dass du glaubst, dass du gerade Reiseleiter werden könntest oder solltest, was brennt in dir für ein Feuer, beziehungsweise was bringst du mit? Verblüffenderweise, ich habe gar nicht so selten gehört, die Antwort, ich will fremde Länder kennenlernen. Und ich erinnere mich an eine Situation, wo ich das ein weiteres Mal hörte und ich habe diesen jungen Mann kurzerhand an die Hand genommen. Wir haben uns auf die Kreuzung auf der Messe gestellt. Ich habe ihn einmal im Kreis gedreht und ich habe gesagt, schau dich auf dieser Messe, in dieser Messehalle mal um. All diese Menschen haben das Interesse, fremde Länder kennenzulernen. Ich möchte aber wissen, warum gerade du der Meinung bist, dass du es ihnen beibringen kannst. Was ich nur meine, man muss natürlich einiges an Länderkenntnis mitbringen und das ist schon durchaus nennenswert der Fall. Aber es geht um sehr viel Soft Skills natürlich auch. Man muss selber eine große Flexibilität haben, man muss Spaß an Menschen haben, Spaß an Kommunikation und natürlich auch Reiseleitung ist Teamwork. Du arbeitest zusammen mit örtlichen Agenturen, du arbeitest zusammen mit Busfahrern, mit Hoteliers, wie du es ja selber auch bist, Andi. Man lernt einen ganz, ganz großen Kreis von Menschen kennen, die alle dazugehören und die zu einem Funktionieren einer Reise sehr, sehr wichtig sind. Und der Umgang miteinander ist ein ganz wichtiger. Und natürlich, ich sag mal, man braucht ein einigermaßen dickes Fell und wer vielleicht ein bisschen zu sensibel ist, der sollte es eventuell nicht machen.
Du hast gesagt, man braucht ein dickes Fell. Ich kommen wir mal zu den Gästeerwartungen. Haben die sich im Laufe der Zeit so ein bisschen verändert? Also du machst das ja jetzt schon einige Jahre, Jahrzehnte. Sind die, also hat sich das Verhältnis zum Reisen bei den Gästen geändert? Also in welchem Umfang sind Gäste bereit, sich auf andere Kulturen heute einzulassen? Hat sich das im Laufe der Jahre geändert?
Nein, eigentlich nicht. Das finde ich nicht. Man muss immer im Hinterkopf haben, so ein bisschen. Die Menschheit lebt quasi mit einem Genom, was 35.000 Jahre alt ist. Jemand hat mal gesagt, der Neandertaler am Lenkrad eines Autos. Und ganz falsch ist das ja nicht. Das heißt, Gruppenverhalten zum Beispiel hat sich überhaupt nicht verändert. Mhm. Das ist letztendlich immer konstant geblieben. Es gibt natürlich Anforderungen, die sich geändert haben im Vergleich zu früher. Ich sag mal, das hängt natürlich ein wenig mit der Klientel zusammen, mit der ich zu tun habe. Man ist durchaus anspruchsvoll. Das finde ich auch gut. Gerade was den Diskurs anbelangt, die Gäste selber bringen in aller Regel sehr, sehr viel mit. Ich lerne von meinen Gästen und davon profitiere ich natürlich auch. Mhm. Ein paar Dinge, die sich verschoben haben, Stichwort Nachhaltigkeit, auch wenn dieser Begriff zum ersten Mal im Jahr 1713 bereits im Rahmen der Forstwirtschaft bei uns Erwähnung gefunden hat, erscheint er heute natürlich unter ganz anderen Maßgaben, und Nachhaltigkeit ist etwas, was auch eingefordert wird. Auch das finde ich ganz positiv. Zum Teil führt es aber auch zu Problemen. Eines der größeren Probleme mittlerweile auf Reisen ist tatsächlich Essen. Alles, was mit Nahrungsaufnahme zu tun hat. Das ist so etwas, das finde ich manchmal nicht mehr sehr komisch, was da passiert, aber da muss man halt durch. Ansonsten erstaunlich ist tatsächlich, dass es, ich weiß nicht, ich erforsche immer Klischees. Ich bin im Tourismus natürlich auch weitgehend interessiert, wie entwickelt sich Tourismus, worauf baut Tourismus auf. Und da ich auch Ethnologie studiert habe und für mich seit langer Zeit akademisches und persönliches Interesse darin besteht, den kleinsten gemeinsamen Nenner menschlichen Verhaltens zu eruieren, stößt man notgedrungen in allen Ländern der Welt auf Klischees. Und gerade im Tourismus ist das immer wieder beeindruckend. Da gibt es ganz, ganz viele Dinge. Ich denke mal, Touristen sind ja sowieso immer die anderen. Das ist klar, das kennt man. Ja, ich glaube, das wissen alle, die im Tourismus arbeiten, dass man damit ständig konfrontiert wird. Ich nenne das zum Beispiel das Kykladenphänomen. Ich könnte euch das auch im Einzelnen nochmal auseinanderdividieren, wenn ihr daran Interesse habt.
Das solltest du vielleicht und den Hörern erklären. Und uns.
Ich komme jetzt ein bisschen in die Zeit zurück. Wir sind jetzt gerade in den 80er Jahren, als so alle mit ihrem Bulli, damals als Studenten meistens, in der Regel nach Griechenland gefahren sind. Komischerweise ich nie. Wahrscheinlich, weil ich immer auf dem Motorrad gesessen habe und von denen hat keins bis Griechenland durchgehalten damals. Jedenfalls, die Bulli-Tour nach Griechenland war ein absoluter Klassiker. Und was für Deutsche etwas sehr, sehr Typisches ist, sie mögen es ganz bestimmt nicht, mit anderen Deutschen zusammen gesehen oder in einen Topf geworfen zu werden. Das sich verabsentieren von der Gruppe ist ein ganz typisches Phänomen. Und die Kykladen ist eine Inselgruppe, wo es nun reichlich Inseln gibt, die auch nicht immer ganz so leicht zu erreichen sind. Und trotzdem waren sie natürlich mehr oder weniger alle da. Und wenn man von seinen Erlebnissen erzählte, dann war es immer die kleine griechische Taverne, die man völlig zufällig gefunden hat. Und dann wurde man sofort mit der ersten Mahlzeit adoptiert heißt es in dem Zusammenhang. Weil man natürlich kein Griechisch konnte, wurde man in die Küche mitgenommen. Man hat auf irgendwelche Töpfe gezeigt und dann gab es genau den Eintopf, den garantiert kein anderer Gast natürlich bekommen hat. Und dementsprechend ging man am nächsten Tag auch dort wieder hin. Man wurde auch wiedererkannt. Und oh Graus, an dem Tisch, wo man gestern noch saß, saß ein anderer und der war erschreckenderweise auch noch ein Deutscher. Was macht man also? Man setzte sich möglichst weit entfernt an einen anderen Tisch, versuchte dann tunlichst nicht in Deutsch bei der Mama vom Vortag zu bestellen. Das endete in irgendeinem gruseligen Englisch, was an Ör-Erkenschwick erinnerte. Nur man unternahm einfach alles, um nicht als Deutscher identifiziert zu werden. Das hätte kein Schwede getan, das hätte kein Engländer getan. Deutsche fallen da tatsächlich etwas aus dem Rahmen. Und was ich allgemein nur meine, Deutsche sind nicht unbedingt so die klassischen Gruppenreisenden und meine schon mal gar nicht. Die meisten meiner Gäste, muss ich tatsächlich sagen, ist ein sehr gebildetes Publikum, ein extrem weit gereistes Publikum. Die waren so ziemlich überall. Die waren mit dem Bulli T1 damals in Kabul und in Kathmandu von mir aus auf dem Hippie-Trail unterwegs. Später mit dem Klapprad um die Sahara, irgendwann dann mit dem Wohnmobil Neuseeland, natürlich Nord- und Südinsel. und haben den Sambesi wahrscheinlich 17 Mal überquert. Alles Reiseerfahrungen, von denen ich nur profitiere, aber in der Regel sind sie nicht gruppenerfahren. Mhm. Die meisten von denen machen zum allerersten Mal eine Gruppenreise und 95% sind hinterher, nachdem sie das mal erlebt haben, wirklich gnadenlos begeistert davon. Aber die Klischees sind überall verhaftet. Weiße Socken in Sandalen, auch so ein Thema. Daran erkennt man Deutsche. Was für ein unfassbarer Blödsinn. Ist mir in meinem ganzen Leben noch nie gelungen, daran Deutsche zu erkennen. Ich habe auch da mal versucht, tatsächlich dieses Narrativ so ein wenig zu ergründen. Worauf baut das auf? Warum ist das ein solch ästhetisches No-Go? Und viel dramatischer finde ich, wenn sowas dann geäußert wird von Leuten, die ihrerseits curryfarbene Korthosen oder zerschlitzte Jeans tragen, dann grinse ich irgendwie nur noch in mich rein. Weil was ist die Alternative? Eine andere Sockenfrage? Oder aber, was ich viel schlimmer finde, mit schweißnassen Füßen in widerlichen Sandalen Fußbetten rumzuschlurfen und sie auszuziehen und hinterher stinkt der ganze Raum nach der Umkleidekabine irgendeiner Turnhalle. Wie widerlich ist das denn? Dann doch lieber die weiße Socke. Und das nächste, der Sextourismus natürlich. Sextourist in Südostasien oder wo auch immer, das ist natürlich der dickbäuchige Kegelbruder aus dem Pott. Ganz und gar nicht. Man würde sich wahrscheinlich wundern, wie viele kalifornische Surfertypen in Bangkok unterwegs sind und das Ganze in Begleitung. Also von daher, Klischees gilt es zu überdenken. Und das macht man zusammen mit den Gästen und das macht auch sehr viel Spaß.
Im Rahmen des Full Disclosure, wir haben ja relativ eng zusammengearbeitet auf dieser schon erwähnten sehr langen Busreise von Deutschland nach China und zurück. Und da hast du auch, glaube ich, wirklich den Rekord gebrochen als Reiseleiter, der die längste Strecke, die längste durchgehende Reise der Welt begleitet hat. Ich glaube, 106 Tage waren das hin und zurück, ne? Oder 103?
Ja, es waren 106, das passt schon. Aber zur Ergänzung auf jeden Fall, wir waren zwei Busse unterwegs. Das heißt, der Kollege Wolfgang Pohl, den möchte ich hier auf jeden Fall ganz hochhalten, wir haben gemeinsam diese Etappe hinter uns gebracht.
Und es gab ja auch zwei Tage Pause in Shanghai, ne? Das wollen wir ja auch.
Tatsächlich gab es die nicht. Es war ein fließender Übergang. Ich habe mich abends von der ersten Gruppe verabschiedet. Am nächsten Morgen haben wir den Bus geputzt und mittags habe ich schon mit der neuen Gruppe zusammen gegessen.
Okay. Ja. Halber Tag frei, okay.
Genau, also
Bus putzen als freier Tag, ist klar.
China-Tours und Zeitreisen, die diese Busreise gemeinsam veranstaltet haben, haben euch einen halben Tag freigegeben, den ihr dann damit verbringen durftet.
Ihr Gönner.
Von innen und außen.
Ihr sucht beide keine Freunde, das ist mir klar. Ja, schön.
Ganz kurz, eigentlich war das die Einleitung dazu, also deine Ausführungen sind sehr interessant, aber was mich nochmal diesen Bogen schlagen lassen will, ist die Frage, warum wollen Leute Reiseleiter werden? Und meine Frage an dich, wie sieht denn der Alltag aus eines Reiseleiters? Ich habe auf der Reise mit dir und ich war eine Woche mit dir vor 2 Jahren in China unterwegs auf dieser Busreise, die eine sehr lange Busreise ist, eine sehr anspruchsvolle Reise, bei der die Reiseleiter, also du und der Wolfgang, wo ihr wirklich fantastische Arbeit gemacht habt. Aber das ist ja nicht nur Arbeit, die tagsüber stattfindet. Da passiert sehr viel an Arbeit, bevor der Tag für die Gäste losgeht und nachdem der Tag sozusagen für die Gäste auch ändert mit dem offiziellen Programm. Vielleicht kannst du den Hörern, und wir haben viele Hörer aus der Touristik, die sicher nicht diesen Einblick haben in das Leben eines Reiseleiters, ein bisschen umreißen, was morgens, bevor der Tag wirklich losgeht, passiert und was auch abends noch passiert, wenn die Gäste sich sozusagen für den Tag verabschieden. Woraus besteht dieser Prä- und Post-Begleitungsalltag eines Reiseleiters? Ne?
Ich erinnere mich, als ich die erste Reise begleitete, wir sind im Jahr 1988, im März. Ich muss gestehen, vor der ersten Reise ist mir das Blut in die Schuhe gelaufen. Natürlich hatte ich eine Agenda, ich hatte einen Ablaufplan, ich hatte Ansprechpartner, ich hatte eine Idee, wie das Ganze funktionieren soll. Ihr wisst selber als Profis, eine Reiseausschreibung ist gleichzeitig ein Reisevertrag und den gilt es umzusetzen. Nur wie das Ganze funktionieren würde, das war mir nicht wirklich klar. Und ich gebe zu, mir ist auf der Fahrt zum Frankfurter Flughafen das Blut in die Schuhe gelaufen. Ich war der Meinung, für so ziemlich alles, was passieren kann, Plan A und Plan B zu haben. Spätestens nach der dritten Reise wurde mir sehr schnell klar, das lasse ich einfach mal. Man kann einfach nicht planen. Eine Reise ist natürlich erstmal vorbereitet. Wir sind sehr darauf angewiesen, dass die Arbeit von Veranstalterseite eine gut gemachte Arbeit ist. Viele Dinge, wo ein Bock geschossen wurde, lassen sich vor Ort von uns tatsächlich nur noch sehr schwer ausgleichen. Denn man muss sich vorstellen, die Tage sind in aller Regel bei den Reisen, die ich begleite jedenfalls, komplett durchstrukturiert. Da ist kaum so etwas wie Freizeit mal vorgesehen. Und ja klar, das stimmt auf jeden Fall. Vorbereitung heißt, ich bin eh früh aufsteher, aber normalerweise ab spätestens 6 bin ich mit dem ersten Kaffee senkrecht und gehe den Tag durch und bespreche natürlich mit dem Team dann auch schon mal, welche Probleme es geben mag. Man hat ja vielleicht von den Agenturen am Vorabend gehört, dass es Schwierigkeiten geben könnte. Streckensperrungen etwa, wenn man mit dem Bus unterwegs ist. Wie soll man eine solche Reise über 25.000 Kilometer durchplanen? Das geht ganz einfach nicht. Das gilt für andere Reisen aber auch. Ich denke an Pakistan, wo einmal ganze Berge runtergekommen sind und der Kunjara-Pass komplett gesperrt war. Das sind diese Dinge, die kann man nicht planen. Dann die Befindlichkeiten der Gäste natürlich. Auch das ist ein Thema, auch darauf muss man eingehen. Und das tunlichst vorbereiten. Dann kommt der eigentliche Tag und dann geht es natürlich am Abend wieder weiter, sprich kurz mit dem Team rekapitulieren. Wo gab es Schwierigkeiten in dem Räderwerk? Wie gilt der nächste Tag jetzt anzugehen? Und da nimmt man all die Informationen, die man natürlich im Vorfeld bekommen hat.
Du hast gerade eben gesagt, Befindlichkeiten der Gäste. Du hast jetzt unglaubliche Erfahrung. Was regt dich denn noch auf? Wie kann denn ein Gast auf Reisen dich noch zur Weißglut bringen? Und wie gehst du natürlich damit um? Also natürlich sind die meisten Reisenden total lieb und nett und total freundlich, aber wie gehst du mit diesen 0,01% deiner Gäste um?
Ich muss wirklich sagen, ich mag meine Gäste unglaublich gerne. Viele meiner Gäste sind heute gute Bekannte oder sogar Freunde von mir. Und das ist kein Zufall, denn das kann man sich ja tatsächlich aussuchen. Na klar, es gibt natürlich Situationen, wo man dann nicht mehr so ganz genau weiß, was man noch machen kann. Es gibt Unterscheidungen zwischen Verstehen und Verständnis. Als Dienstleister geht es für mich darum, erstmal Dinge zu verstehen und Probleme zu verstehen. Und es geht für mich überhaupt nicht darum, Dinge zu bewerten, sondern es geht darum, Probleme zu lösen. Und das versucht man natürlich in allererster Linie. Aber in Einzelfällen ist das natürlich relativ schwer möglich. Und auch wenn man versucht, 100% der Gäste auf seine Seite zu bekommen, gibt es Fälle, wo das nicht möglich ist. Ganz klar, Ausraster. Ich will nicht sagen, dass es das in 32 Jahren nicht gegeben hätte. Ich musste mich einmal mit einem Gast prügeln.
Um was ging's da, wenn man fragen darf?
Tatsächlich war es eine relativ skurrile Situation. Jemand wollte mit einer erhobenen Flasche einen anderen Mitreisenden erschlagen und mit dem Ruf, und sowas will in Stalingrad gewesen sein, dich bringe ich um, rannte er auf ihn zu. Und das war spätestens der Moment, wo ich ihm klar machen musste, dass die Monopolgewalt auf Seiten der Reiseleitung liegt. Keine angenehme Situation, speziell, weil sich hinterher herausstellte, der Mann war ein pensionierter Richter.
Oh, das also nochmal von ihm gehört.
Ja, nein. Also tatsächlich war er aufgrund seines Verhaltens in der Gruppe sogar so isoliert, dass die Sache sich damit komplett erledigt hatte. Denn dass das ein Verhalten war, was kaum irgendwo Rückhalt finden würde, war relativ klar. Und ich muss dazu sagen, dass das Ehepaar als solches insofern auch ein bisschen verhaltensauffällig war. Seine Frau zum Beispiel unterstützte ihren Ruf nach Einschalten der Klimaanlage dadurch, dass sie sich komplett obenrum auszog und oben ohne im Bus saß, was dazu führte, dass unser Bus in Peking von der Polizei angehalten wurde und sich daraufhin eine relativ interessante Diskussion entsponnen hat. Ja.
Diskussion zwischen dir und der Polizei oder zwischen den Gästen?
Ich habe mich zurückgehalten. Wir fuhren über eine Kreuzung und dort war ein Polizist, der den Verkehr regelte und deshalb sah er überhaupt die Dame nur. Der Bus wurde sofort angehalten und er schoss in den Bus und hatte Schaum vorm Mund und wog 2 Tonnen, was für einen durchschnittlich chinesischen Polizisten überdurchschnittlich ist. Erstmal, weil ich natürlich vorne saß, war ich die Ansprechperson und ich habe ihn gleich weitergeleitet und ich habe ihn gebeten, doch die betreffende Dame, nachdem er mich fragte, ob das wo immer wir auch hierher kämen, üblich sei, bei uns so im Bus zu sitzen, konnte ich ihm versichern, das sei nicht der Fall und er möge doch bitte mal nach hinten gehen und Kraft seines Amtes und mit Hilfe seiner Uniform der Dame klar machen, dass das in China noch weniger die alltägliche Form des Umgangs ist. Und das ist ihm auch gelungen. Ich weiß nicht, ob ich die Dame sonst einigermaßen hätte zur Ruhe bringen können.
Das sind natürlich ganz lustige Geschichten, die man nach all dieser Zeit sicher gerne erzählt und die sich natürlich auch in ihrer Schwere wahrscheinlich auch relativieren. Aber was sind denn so Geschichten, die dir in den Knochen stecken nach all der Zeit, die vielleicht auch nicht lustig sind? Also was, man nimmt ja viel mit, man erlebt viel, ne? Es kann mal sein, dass vielleicht ein Gast unterwegs wirklich krank wird oder, also wie geht man damit um als Reiseleiter? Wie wird man das los am Ende der Reise, wenn wirklich Dinge passieren, die einem auch nahe gehen? Und das passiert ja, du bist als Reiseleiter über 30 Jahre unterwegs, ne? Was ist da so dein Mechanismus, um mit diesen Dingen umzugehen?
Erst einmal im Vorfeld ganz klar, was das Problembewusstsein anbelangt. Probleme treten für mich dann auf, wenn die körperliche Unversehrtheit nicht mehr gewährleistet ist. Du hast es angesprochen, Krankheit und Tod. Alles andere sehe ich als Unannehmlichkeiten. Sprich, da glaube ich, bin ich schon ziemlich gelassen. Aber Krankheit beziehungsweise Todesfall, in meinem Fall ist es 2-mal geschehen auf der Reise, das sind Situationen, die natürlich sehr aus dem Rahmen fallen. In dem Moment geht es darum zu agieren, in dem Moment geht es darum zu funktionieren. Da ist auch alles, was im Bereich der Empathie vielleicht eine Rolle spielt, erst einmal hinten dran. Das sind Situationen, die sind nicht ganz einfach, aber ich finde, sie sind zu handeln. In dem Moment, wenn einem klar ist, dass man alles getan hat und nichts tun konnte. Und dann ist diese Situation, also für mich jedenfalls, tatsächlich im Nachhinein gut zu machen. Es gibt eine ganz andere Situation, die ich vielleicht ansprechen möchte. Das ist eine Sache, wo ich wirklich mal überlegt habe, ob ich noch weitermachen soll. Ich glaube, dass es wahrscheinlich nicht so vielen Kollegen oder Kolleginnen passiert, wobei es fing ganz harmlos an. Ist lange her. Jemand kam zu mir und sagte, es wäre etwas aus seinem Zimmer gestohlen worden. Das ist eine Situation, die kennt fast jeder Reiseleiter, fast jede Reiseleiterin. Ich will auch gar nicht abtun, dass solche Dinge mal passieren können. Nach meiner Erfahrung ist es jedoch die absolute Ausnahme. Überhaupt ist im Bereich Asien, Zentral-, Ost-, Südostasien der Kontakt mit Kriminalität ein extrem geringer. Ich bin in meinem ganzen Leben genau ein einziges Mal bestohlen worden und das war 300 Meter hier von meiner Wohnung weg aus meiner Jeansjacke, während ich Billard spielte. Ansonsten ist mir nie irgendetwas widerfahren. Aber wir kommen zurück. Die Situation, dass das Hotelzimmer, was gestohlen wird, ist denkbar, selbstverständlich, aber sie ist extrem selten. Und da ich das weiß, habe ich nochmal Rücksprache gehalten, wie sicher der Gast war, dass so etwas wirklich dann nur von einem Zimmermädchen etwa hat mitgenommen werden können. Und gut, auf wiederholtes Nachfragen wurde die Situation immer als sehr eindeutig geschildert und natürlich muss reagiert werden. Ich bin zur Hotelleitung gegangen und habe das Problem angesprochen. Die Hotelleitung fiel natürlich aus allen Wolken, konnte sich das auch kaum vorstellen. Und dann wurde dieses Zimmermädchen hinzugerufen. Sie war gerade mal Anfang 20, war völlig aufgelöst aufgrund dieses Vorwurfs. Sie fing nur noch an zu weinen und ich habe dann den Gast ein weiteres Mal gefragt, wie sicher er denn sei, dass es tatsächlich der Fall wäre. Und es wurde also massiv nochmal unterstützt. Es gäbe keine andere Möglichkeit. Und natürlich, da wird man fordernd. Und dementsprechend bin ich dann dementsprechend auch sehr deutlich aufgetreten. Gut, es wurde der Spind des Mädchens untersucht und alles Mögliche. Vor meinen Augen wurde die Dame, die wirklich nur noch schrie und nur noch weinte, wurde vom Hoteldirektor in einer Art und Weise und ganz demonstrativ natürlich zusammengefaltet. Sie wurde vor Ort sofort entlassen. Ihr letztes Monatsgehalt wurde natürlich gestrichen und sie ist mit Schimpf und Schande aus dem Hotel gejagt worden. Wir sind weitergefahren und es war noch am selben Tag, am Abend, dass der Gast zu mir kam und sagte, das tut mir aber leid, ganz zufällig habe ich jetzt dieses kleine Täschchen tatsächlich in meinem Tagesrucksack doch noch gefunden, an einer Stelle, wo ich es nie hingetan habe. Das tut mir leid. Ich war in dem Moment schon mehr als geschockt, muss ich gestehen, habe ganz schnell im Hotel angerufen. Da war aber gar nichts mehr zu reißen und ich bin dieser Geschichte dann ein wenig auch noch nachgehangen. Das Ende vom Lied, diese junge Dame hat Suizid gemacht. Sie hat sich aufgrund dieser Sache tatsächlich umgebracht. Und das ist so eine Situation gewesen, an die ich heute immer noch denke und wo ich dann gestehen muss, wenn heute so etwas passiert und es passiert gar nicht selten, dass jemand sagt, da ist etwas in meinem Zimmer verschwunden, dann habe ich immer ein bisschen Schwierigkeiten damit umzugehen, aber klar muss man dem nachgehen. Aber das war in gewisser Hinsicht eine der schlimmsten Situationen, an die ich mich in den 32 Jahren erinnern kann, ja.
Hast du das dem Gast gesagt, was passiert ist?
Dass die Dame Selbstmord gemacht hat, habe ich selber erst nach der Reise erfahren. Und nach der Reise habe ich den Gast darüber nicht informiert, nein.
Ja, solche Geschichten sind natürlich sehr unschön. Und es passiert ja viel auf Reisen, Dinge, die man nicht nur als Gast nicht unter Kontrolle hat, aber auch als Reiseleiter teilweise nicht wirklich einfach kontrollieren kann. Vor allem auf längeren Reisen, wenn du mit diesen Menschen, deinen Gästen so viel Zeit zusammen verbringst. Wenn du dann wieder nach Hause kommst, was machst du denn, wenn du nach Hause kommst, um abzuschalten, um auch diesem Alltag, der ja doch aus viel Organisation, Administration, Gästelisten abends, Zimmerschlüssel verteilen, all diese Dinge, wie kommt man da runter nach einer Reise, ob die 2, 3 oder 6 Wochen lang ist? Was machst du, wenn du wieder zu Hause bist?
Ja, man hat auf Touren tatsächlich sehr, sehr häufig einen 16-Stunden-Tag. Das ist überhaupt nichts Außergewöhnliches, das ist eher die Normalität. Da trinkt man abends vielleicht nochmal ein Bier, auch mit Gästen häufig zusammen, aber auch natürlich im Rahmen der Crew oder mit Freunden, die man vor Ort hat. Ansonsten hat man sowieso, ich sag mal, jedes persönliches Interesse, jede Intimsphäre für den Dauer einer Reise abgegeben. Ob das 2 oder 3 Wochen sind, das ist jetzt kein Unterschied. Bei einer wirklich langen Reise, ich sag, nehm mal die Busreise irgendwo ab 2 Monate aufwärts, ergibt sich eine ganz andere skurrile Situation. Es wird einfach Alltag. Man zählt überhaupt nicht mehr die Tage. Man will noch nicht mal mehr, dass es vorbeigeht. Es ist überhaupt kein Problem mehr. Es wird immer leichter mit jedem Tag, weil es einfach völlig in die Normalität übergeht. Nach 2, 3 Wochen Touren habe ich es fast immer schwieriger gefunden. Wobei mir alle Reisen eigentlich, oder 99% der Reisen, haben mir selber unheimlich viel Spaß gemacht. Und daher, man kommt zwar etwas platt nach Hause, keine Frage. Ich will nicht sagen, dass ich da ein Ritual habe, aber das Prinzip ist bei mir dann doch meist laute Musik, schräge Saxophon eines Charlie Parker oder John Coltrane. Und was dann kommt, ist jenseits eines Sixpacks Bier. Also das ist die klassische Art, wie ich dann eigentlich runterkomme. Und wenn es geht, so schnell wie möglich aufs Motorrad. Das hilft sowieso.
Aufgrund deiner Reisen kennst du wahrscheinlich jede Bushaltestelle, jeden Briefkasten zwischen Deutschland und Asien, der Ostküste von Asien. Wo machst du denn Privaturlaub? Machst du das überhaupt? Oder wie planst du das? Wie sieht das aus, wenn du mit deiner Freundin, Frau unterwegs bist? Bist du dann auch der Reiseleiter? Muss sie sich um nichts kümmern? Oder bist du dann eher so Füße hochlegen und sollen die anderen doch machen? Ich mache das schon beruflich.
Da gibt es eine ganze Bandbreite tatsächlich. Ich habe auch jetzt nicht das ganz klassische Ziel. Es ist nur so, dass ich es ein wenig von der Zeitspanne abhängig mache, wohin ich fahre. Ich käme nicht auf die Idee, etwa für 5 Tage eine Fernreise zu machen. Wenn man sowas geschäftlich machen muss, dann geht das noch klar. Aber ansonsten habe ich an sowas wirklich keinen Spaß. Ich habe über 1000 Flüge hinter mir. Und da hat man nicht unbedingt Lust, noch für ein paar Tage auf irgendeine Langstrecke zu gehen. Es gibt im Nahbereich viele Ziele, die ich durchaus sehr gern mag. Ich finde zum Beispiel, dass Nordspanien eine wunderschöne Region ist. Ich mag Frankreich unglaublich gern. Erst gerade bin ich 2 Wochen durch Polen gereist mit dem Auto und war wirklich sehr, sehr begeistert, muss ich sagen. Das Wichtigste für mich ist, auf Reisen hat man einen sehr klar definierten Zeitablauf. Da ist so gut wie nichts zufällig. Das heißt, für mich ist das Wichtigste Armbanduhr in die Ecke. Das Wichtigste ist Essen, wenn man Hunger hat. Schlafen, wenn man Lust hat. Sprich, alles, was in Richtung Stundenplan geht, das lässt man völlig außen vor. Ich mag es sehr, sehr gern, mich treiben zu lassen. Und wenn ich auch natürlich im Vorfeld eine gewisse Planung habe, so lasse ich mich doch tendenziell lieber treiben. Ich bin auch niemand, der Reiseführer auswendig lernt oder so etwas. Für mich gibt es kaum was Schlimmeres als das, was da im Internet unterwegs ist, in den Social Media, auf der Influencer-Ebene und so etwas. Das ist eine Beschäftigung mit dem Tourismus, die ich ehrlich gesagt im höchsten Grade ablehne. Und ja, ich reise immer noch selber und ich lasse nicht reisen. Das ist sicher richtig. Die Male, die ich selber als Reisegast in der Gruppe unterwegs war, habe ich immer extrem genossen. Ich glaube, ich bin ein unglaublich pflegeleichter Reisegast.
Sicher? Sicher? Spricht man da nicht so? Aber hier hast du im Blick, ne? Also die Busfahrt dauert die wirklich nur 1 Stunde oder dauert die, plan doch mal lieber 1,5 Stunden ein oder sowas, damit wir pünktlich zum Essen kommen?
Überhaupt nicht. Das muss ich für Gruppen machen. Ich selber bin ein mordsgeduldiger Mensch, muss ich wirklich sagen. Ich lasse laufen. Ich weiß genau, was Reiseleiter für einen Höllenjob haben. Und ich gehe immer davon aus, dass die das Beste tun, was sie können. Und ich weiß, dass die sich um alles kümmern. Also in Gruppen, ganz ehrlich, ich pflege mich dann im Bussitz oder wo auch immer und harre der Dinge, die da kommen. Ich empfinde es unfassbar angenehm, dass mir ganz klassische Dinge, die während eines Reiseablaufs einfach gemacht werden, müssen mir abgenommen werden. Nee, ich glaube wirklich, ich bin sehr unkompliziert.
Okay. Rainer, du bist ja eigentlich so ein Halbchinese durch und durch, ne? Du hast Sinologie studiert, du hast in China gelebt. Ein Großteil deiner Tätigkeit als Reiseleiter hat in China stattgefunden, aber du bist natürlich in Asien, auch über Asien hinaus, vielen anderen Ländern unterwegs gewesen. Was sind denn so für dich so die Länder, die dir persönlich, unabhängig davon als Destination, die du mit Gästen besuchst oder auch alleine besuchst, was sind denn so Länder, die dir sehr am Herzen liegen?
Gar nicht ganz so einfach, es sind wahrscheinlich ein paar zu viele.
Wenn du so 2, 3 nennen müsstest.
Damit komme ich nicht ganz aus. Ich bin in den 80ern das erste Mal nach Burma gereist. Damals noch ziemlich kompliziert. Man durfte nur 7 Tage einreisen. Man musste sich entscheiden im Uhrzeigersinn, entgegen des Uhrzeigersinns. Ich wurde massivst angefeindet. Wie kann man nur in ein solches Land reisen? Aber die Diskussion kannte ich schon mit vielen, die nicht begriffen haben, warum ich damals in die Volksrepublik gegangen bin. Und ich habe damals schon gesagt, wenn ihr ein Ziel wollt, was wirklich etwas sehr Besonderes darstellt, dann reist nach Burma. Ich finde, Burma fällt heute noch aus dem Rahmen. Genau so ein Ziel, was, wie ich finde, tatsächlich viel zu schlecht beleumundet ist, nach Thailand zu reisen. Prinzipiell ist es so, dass ich sehr selten in eine Ecke oder in eine Stadt 2-mal reise. Ich bin kein Wiederholungstäter. Ich habe große Probleme damit nachzuvollziehen, warum man irgendwo ein Ferienhaus zum Beispiel kauft, oder eine Wohnung, in die man sich regelmäßig zurückzieht an immer gleichen Ort. Ich glaube, dafür ist meine Neugierde einfach viel zu groß. Es gibt wirklich nicht viele Orte, wo ich privat ein 2. oder 3. Mal war. In Thailand habe ich viele Jahre und sehr gerne gearbeitet. Und dort gibt es Ecken, die ich auch privat heute sehr gerne immer wieder ansteuere, weil dieses Land in jeder Hinsicht unglaublich viel zu bieten hat. Zentralasien mag ich unfassbar gern. Usbekistan ist so eine Region, Kirgisistan. Ich bin ein sehr großer Freund der Mongolei, wenn ich auch ansonsten Großstädte liebe. Die Mongolei ist eine Region, wo ich der Meinung bin, dass es heute noch ein regelrechtes Paralleluniversum. Und wer eine besondere Lebensform und eine besondere Landschaftsform erleben möchte, der möge mal in die Mongolei oder auch nach Kirgisistan reisen. Sicherlich Länder, die im Windschatten liegen und auch Länder, die ich nicht jedem anempfehlen würde. Also Vegetarier sollten vielleicht keine Reise durch das nomadische Land Mongolei unternehmen. Ich glaube, die würden kulinarisch sehr tief fallen. Aber ansonsten sind das so die Ecken, wo ich mich in Asien sehr gerne rumtreibe. Ich könnte noch ein paar andere nennen, aber das sind die, die mir vielleicht zuallererst einfallen. Neben natürlich China, wo ich dann aber tatsächlich eher heimatliche Gefühle hege.
Nein, das ist super interessant, mit dir zu sprechen. Wir könnten noch stundenlang von deinen Geschichten zehren und zuhören. Und du weißt, wenn wir uns privat treffen, tun wir dies auch immer meistens. Aber die Stunde, die wir immer so einplanen für unseren Reisepodcast, ja, verfliegt wie eine 30-tägige Busreise mit dir als Reiseleiter. Und deswegen möchten wir zu unserer Speed-Fragerunde kommen. Das ist so, dass wir sind 10 Fragen und wir bieten dir immer 2 Alternativen. Und ja, du musst dich spontan, mehr oder weniger, dann für eine
entscheiden. Also wenn mir keine Alternative gefällt, was passiert dann? Abzüge in der B-Note oder was schwebt euch vor?
Du musst dich entscheiden.
Du musst dich entscheiden.
Okay.
Ich fange mal an. Max Schmeling oder Bruce Lee?
Bruce Lee.
Sehr gut. Frage Nummer 2, und das ist, weil ich dich kenne und auch mit dir schon ein bisschen gereist bin. Frage Nummer 2, Käseplatte oder Balut?
Oh, das ist Lungensteckschuss oder Kopfdurchschuss.
Okay. Vielleicht sollten wir erklären, was Balut ist. Weißt du, was Balut ist, Rainer?
Ja, ich war gelegentlich auf den Philippinen. Ja, nein, angebrütete Hühnereier. Lass mich in Ruhe. In dem Moment sogar Käseplatte, obwohl das schlechte Milch ist.
Wunderbar, Ziel erreicht.
Fußball oder Ping-Pong?
Hier wäre ich spätestens bei weder noch, aber Ping-Pong.
Hamburg nach Shanghai, Alaska nach Feuerland. Beides auf dem Motorrad wohlgemerkt. Wofür entscheidest du dich? Ja?
Hamburg, Shanghai.
Auf dem Motorrad.
Schon wieder.
Das ist meine Idee schon lange, bevor ich die Busfahrt angetreten habe.
Okay.
Außerdem möchte ich durch die USA auf dieser Reise. Dort war ich noch nie, dort will ich nie hin und dort werde ich auch mit dem Motorrad nie hinfahren.
Okay, Frage 5. Alleine frühstücken oder zusammen mit den Gästen?
Mit den Gästen.
Frage 6. Die Zeit oder die junge Welt?
Fiese Frage. Ganz
ich weiß.
Fiese Frage. Ich hätte jetzt normalerweise gesagt, die Bravo. Nehmen wir ruhig die Zeit. Ja, ich glaube, das passt. Apothekerumschau, das wäre vielleicht noch eine Alternative.
Medi und Zini.
Einsame Insel oder Mallorca?
Sprachlos. Rainer Schelp sprachlos.
Selten.
Malle.
Ja? Also muss ja nicht der Partyurlaub, also ne, also kann ja auch.
Ich hab doch nichts gegen Partyurlaub. Ich weiß nicht, in welche Ecke ich hier gerade gedrängt werde.
Okay, Rede von Ecke. Nächste Frage. Fing
an mit Gang Alkohol, oder Fenster? Das weiß ich noch.
Andi, ich habe dich jetzt nicht verstanden.
Ja, das ist immer so. Der Sven, der redet mir dazwischen.
Ne? Ja.
Ja, der darf das, der ist schon groß.
Ja, manche sagen so, manche sagen so. Die meisten sagen so.
Ja.
Nächste Frage, Gang oder Fenster?
Gang.
Präsentieren oder Gast sein?
Präsentieren.
Ja. Liegt dir im Blut.
Die letzte Frage. Das ist die Frage, die wir jedem Gast stellen. Hin oder weg? Also Heimaturlaub oder Fernreise? Ich glaube, ich kenne die Antwort.
Ja, Fernreise, klar.
Ja. Rainer, du hast es überlebt, aber nichts anderes haben wir auch erwartet von dir.
Ja, wer mit uns eine Stunde schnacken kann, ne? Also du sowieso, ne? Hamburg, ja. Shanghai und zurück. Das hältst du lange aus, mit uns eine Stunde zu schnacken. Ne? Hat mich sehr gefreut, Rainer, dich zu sehen, zumindest auf diesem Weg. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal persönlich wieder. Ich hoffe, dass das Reisen in einer oder der anderen Form auch bald wieder möglich sein wird, vor allem für dich. Ich denke, es juckt dir wahrscheinlich unter den Sohlen und es war schön, dass du mitgemacht hast bei Hin und Weg.
Dem Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Janz.
Jawohl, genau.
Spaß gemacht, Jungs. Wir sehen uns und wir hören uns.
Ich hoffe.
Schönen Tag.
Ja. Vielen Dank.
Okay, und wenn ihr Anmerkungen habt oder Kritik oder Fragen habt, wie man Reiseleiter wird, gerne per Direct Message auf Instagram unter Andi.
Hin und weg Podcast. Das ist hin-und-weg-podcast. Ganz einfach. Dort könnt ihr uns eine Direct Message oder wie ich immer sage, DM schicken. Wir haben auch eine Facebook-Seite. Auch dort könnt ihr uns kontaktieren. Dort könnt ihr schöne Bilder sehen, die wir im Rahmen dieses Podcasts online stellen. Entweder von unseren Gästen oder auch von uns selbst. Wie gesagt, wenn ihr Vorschläge, Anmerkungen oder Fragen habt, kontaktiert uns gerne. Hassmail an Sven, Liebesbriefe an mich oder umgekehrt, wie ihr möchtet. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bei Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und
Andi Janz.
Und ganz kurz von mir, solltet ihr irgendwelche Anfragen bekommen, die mich betreffen, ihr habt meine E-Mail-Adresse, einfach weiterleiten. Ich schaue mir das einfach mal an, es lohnt sich drum zu kümmern. Bei Facebook etc. bin ich selbstverständlich nicht zu finden. Das ist mir ein bisschen zu beliebig, da seid ihr besser zu Hause, Jungs.
Aber wir dürfen Fotos von dir, von Reisen veröffentlichen auf Facebook, oder?
Ja. Überleg mal, welche Fotos in eurem Besitz sind, wo ich Protagonist bin.
Wir haben Kontakte.
Ganz zaghaft ja, auch wenn andere dafür bezahlen würden. Aber in diesem Fall, ich sag mal ja.
Wunderbar. Vielen Dank, Rainer.
Super. Vielen lieben Dank, Rainer.
Ciao, ja? Jungs.